eigentlich müsste sich das doch noch großartiger anfühlen. Und da war ich bei einem großen Abendessen eingeladen, da waren wirklich nur ziemlich berühmte Leute, schicke Häppchen gab's und sowas. Und ich wusste, in dem Moment habe ich auch so ein bisschen...
Sie ist die Autorin des Bestsellers Darm mit Charme, der über 8 Millionen Mal in 40 Ländern verkauft wurde.
Die Netflix-Doku hat Millionen Menschen begeistert.
Ihr neues Buch, Organisch, ist seit Wochen auf Platz 1 der Bestsellerlisten.
Wie hast du diese Zeit nach diesem Wahnsinnserfolg erlebt?
Irgendwie müsste sich doch das jetzt zu 100% cool anfühlen. Was war so... Prozent cool. Und das fand ich damals auch ziemlich erschreckend.
Was sind denn so Ereignisse im Leben, die auf 90% gehen?
Wenn ich im Krankenhaus jemandem so helfen konnte, dass zum Beispiel so ein Ehemann zu mir kommt mit Tränen in den Augen und sagt vielen Dank. Auch bei einem friedlichen Tod die Hand zu halten, ist was, was sehr tief geht.
Wie können wir denn besser darin werden, um nicht die ganze Zeit in dieser Dopaminfalle festzuhängen?
Ja, im Grunde sind das so natürliche Belohnungen, die sich...
Julia Enders ist erfolgreich. Aber meine Frage an dich ist, fühlst du dich auch erfolgreich?
Ist das der eigentliche Luxus, den man haben kann im Leben, dass man nicht...
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens.
Julia, du bringst Millionen, man kann sagen Millionen von Menschen dazu, den eigenen Körper auf eine neue Art mit anderen Augen zu sehen. Wann hast du denn persönlich selbst das letzte Mal gedacht, wow, mein Körper kann ja irgendwie viel mehr, als ich vermutet hätte?
Ja, in einem ganz kleinen Moment war das einfach gestern, weil ich ziemlich gut geschlafen habe und dann wieder so richtig viel Kraft hatte. Und am Tag davor war ich echt müde und fertig. Da waren viele Punkte tagsüber und am Tag davor auch. Und da dachte ich so, oh, schaffe ich das noch diese Woche? Und dann habe ich einfach geschlafen und war wie so frisch auferstanden und dachte, naja, all right. Also so ein bisschen dieses Wahnsinn, was immer wieder kommt an Energie und mich dann irgendwie so frisch auffüllt.
Mhm. Über die Mechanismen sprechen wir später auch noch ein bisschen genauer. Hier im Auf- und Ab-Podcast wollen wir auch immer ein bisschen verstehen, wie die Menschen da hingekommen sind, wo sie sind. Und du hast ja, ich habe es im Vorgespräch gesagt, auch da werden wir noch drauf eingehen, du lebst ja wirklich ein modernes Märchen, was einzigartig ist. Aber was ist denn so das früheste Ereignis in deinem Leben, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Also das früheste Ereignis, auch mit eins der frühesten, an die ich mich erinnere, ist, dass ich bei meiner Oma auf dem Bett liege und die ganzen Staubpartikel in der Luft so von der Sonne angeschienen werden. Und ich das einfach total faszinierend fand. Auch die Frage, was ist das denn überhaupt? Und wieso bewegt sich das einfach schwerelos? Und davon einfach so in Bann gezogen zu werden und... Ja, vielleicht dadurch schon auch eine Art Bewunderung in dem Moment. Das glitzert ja dann auch so schön. Also das war so ein Gefühl, was ich da so ganz stark hatte und war sehr, sehr klein. Und dieses Gefühl packt sich bei mir immer mal wieder auf. Und wenn ich das dann merke, dann halte ich ein bisschen an oder inne. Und so stelle ich dann zum Beispiel fest, ah, irgendwie fasziniert mich der Darm total. Oder naja, vielleicht ist es doch ganz interessant, auch mal die Organe drumherum eher zu erkennen und wertzuschätzen. Also wenn sich das Gefühl so anbahnt und ankündigt, dann halte ich inne. Und das hat mir schon oft ganz gut den Weg gezeigt.
Interessant, ich muss gerade an eine Aussage, hat ein anderer Gast hier mal gesagt, man kann entweder über alles staunen oder über gar nichts. Das hatten wir im Kontext Kinder versus Erwachsene und Kinder staunen ja noch über sehr viel und Erwachsene eigentlich fast über gar nichts mehr, weil sie alles schon mal gesehen haben, aber wie du gerade sagst, schon Staubpartikel, die Reflexion ist ja etwas Wunderbares, worüber man staunen kann. Und ich glaube, wenn man sich das bewahren kann, auch als Erwachsener noch staunen zu können, dann ist es ein sehr schönes Element im Leben.
Ja, es ist auch ein Stück weit Luxus, ehrlich gesagt, weil ich schon auch bei der Arbeit im Krankenhaus gemerkt habe, an vielen Ecken, und das ist mir auch immer wieder passiert, sich dann so eine schützende Schutzschicht, ein bisschen sarkastisch zu werden oder einfach die Sachen nicht an sich ranzulassen, das ist, glaube ich, auch hier und da wirklich wichtig und gesund. Aber auch dieses in Autopilot gehen, sich so ein bisschen abschalten davon, was andere empfinden, weil es sonst irgendwann zu viel werden kann. Also sich da auch das Staunen vielleicht manchmal noch zu bewahren, ist auch manchmal Luxus. Also ich sage nicht, dass der irgendwie mit viel Geld zu holen ist, oder, aber ja, ich habe das schon ein paar Mal jetzt gemerkt, wenn ich irgendwelche Leute an irgendwelchen Stellen kennenlerne, die ich früher so vielleicht nicht getroffen hätte, dass ich dachte, ah, irgendwie lustig, die bewahren sich noch so was Kindliches. Ist das der eigentliche Luxus, den man haben kann im Leben, dass man nicht hart werden muss? Ich weiß es nicht.
Gehen wir auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer drauf ein. So, zwischen dem über den Staubstaunen im Bett deiner Oma und du hast gerade gesagt, du hast ja auch im Krankenhaus gearbeitet. Was waren da so die wichtigsten Stationen dahin? Also was hat dich dann am Ende ins Krankenhaus gebracht? Nicht als Patientin, sondern als Ärztin.
Ja, also naja, zum Ersten muss ich sagen, dass ich mich überhaupt fürs Medizinstudium entschieden habe. Ich wollte nämlich eigentlich Energieingenieurwesen studieren und dann habe ich eine Hautkrankheit bekommen und mich deswegen in den Körper eingelesen. Und währenddessen gemerkt, oh, das interessiert mich irgendwie alles. Das ist auch ein bisschen hilfreich, mehr darüber zu wissen, wo ich hier so, in welchem Körper ich so lebe für die nächsten 70, 60 Jahre, was weiß ich. Und dann mich doch fürs Medizinstudium entschieden. Und dann, naja, mein erstes Buch, das hätte mich ja auch irgendwie in andere Bahnen lenken können, aber eigentlich hat es mich wieder genau dahin zurückgelenkt, das in die Richtung weiterzumachen, weil ich gemerkt habe, ich erzähle jetzt vielen Leuten über den Darm, das war eben das Thema und das finde ich auch eine ganz interessante Reise und einen Ausflug, aber ich will auch wieder was praktisch machen und vor den Menschen sitzen, die ich irgendwie behandle und gucken, ob es hilft, also so wirklich diesen Boden auf den Füßen zu behalten und ja, und dann kam ich irgendwann ins Krankenhaus nach dem Studium.
Du hast ja jetzt ein paar Dinge so im Nebensatz erwähnt, dein erstes Buch. Für die Menschen, die den Trailer übersprungen haben, ist ja wirklich eins der meistverkauften Bücher Deutschlands oder auch international geworden. Ich glaube, 8 Millionen verkaufte Exemplare, Darm mit Charme, jeder kennt es. Ich frage auch immer Menschen im Umfeld, wenn ich mich auf so eine Episode vorbereite und nicht jeder kennt deinen Namen. Viele kennen deinen Namen, aber den Buchtitel kennt wirklich jeder. Also wirklich jeder Mensch, den ich gefragt habe. Und nimm uns doch in diese Zeit bitte nochmal ein bisschen genauer mit, weil das erleben ja fast niemand erlebt sowas. Also du studierst Medizin, du interessierst dich für den Darm, entscheidest dich ein Buch zu schreiben und ein paar Monate später kennt dich Gott und die Welt. Also was waren da so Meilensteine, die zu diesem unfassbaren Erfolg geführt haben aus deiner Sicht?
Also ich glaube, das allererste und auch wichtigste war einfach, dass ich wirklich ehrlich begeistert an diesem Organ war. Also ich habe immer wieder Sachen über den Darm gelesen, dann auch selber ausprobiert mit meiner Hautkrankheit. Die hatte ich dadurch dann immer besser im Griff. Das hat mich beeindruckt. Und als ich dann mehr über ihn gelesen habe, ich sage schon so über ihn, aber so ist es ja auch. Genau, da war ich einfach immer wieder wirklich auf eine total fröhliche Art begeistert. Und dann bin ich in meine WG-Küche und habe gesagt, guck mal, das funktioniert so und so und wusstest du das und das? Und dann kamen auch immer mehr auch Freunde, die dann mal Fragen hatten, wie beim Mitbewohner, der eben gefragt hat, wie gilt Kacken so morgens nach der Party noch halb betrunken? Und das war schon so wie so eine kleine Wolke um mich rum. Das war halt mein Thema. Und eine Freundin von mir hat mir dann irgendwann gesagt, ja guck mal, da gibt's so Science Slams, da redet man über sein wissenschaftliches Lieblingsthema. Red doch da dann auch mal über den Darm. Das machst du doch in der Küche schon die ganze Zeit.
Das ist so ein Mini-Pitch oder so ein Mini-Vortrag.
Ja, also Leute stellen auch vor, worüber sie forschen. Mhm. Und ich habe mich da ja quasi total reingelesen und dann auch schon in der Mikrobiologie da meine Doktorarbeit angefangen über ein Bakterium und Grundlagenforschung. Aber für mich war es so der Rahmen des Ganzen. Und ja, da bin ich dann einfach hin, um das zu machen, weil ich es lustig fand. Und das war eigentlich mit keiner wirklichen Erfolgsabsicht oder so. Und ich wusste auch nicht, dass sowas aufgenommen und auf YouTube hochgeladen wird. Ich dachte, da sitzen halt ein paar Studis und haben einen lustigen Abend und ich bin auch da so. Und als es dann auf YouTube so, wie sagt man, viral gegangen ist, da hat mich dann eine Literaturagentin kontaktiert und gefragt, ob wir uns mal treffen. Und dann saßen wir irgendwo in einem Café und sie meinte, könntest du dir nicht vorstellen, darüber ein Buch zu schreiben?
Allein, wenn ich da einhaken darf, das ist ja schon so geil, weil es gibt ja Millionen von Menschen, die wollen ein Buch schreiben und dann entwickeln sie irgendwie so ein Exposé und dann gehen sie auf Suche von Verlagen und jeder sagt, wie schwer es ist, einen Verlag zu bekommen und du wirst angesprochen auf Basis eines YouTube-Videos. Das hat wirklich was von einem sehr, sehr modernen Märchen.
Ja, das kann man schon so sagen, das finde ich auch und vielleicht ist es manchmal auch ganz gut, wenn auch mal Leute ein Buch schreiben, die gar nicht selbst auf die Idee gekommen wären. Ich sage nicht, dass das andere schlecht ist, aber das ist vielleicht auch gut. So, weil sie hat dann auch so gesagt, ja, ginge das? Und ich meinte dann so nach 40 Seiten vielleicht, aber mehr glaube ich nicht. Und dann hat sie so gesagt, naja, ich merke ja, wie du drüber redest, fang einfach mal an. So in etwa, dann wurde es ja auch wirklich mehr. Also sie hat das schon ganz richtig eingeschätzt. Ja, aber ich habe in dem Moment nicht gedacht, so, ich schreibe jetzt ein Buch. Ich dachte sogar, ich glaube, ich kann das vielleicht gar nicht. Es war so ein, okay, ausprobieren und spielen. Und vielleicht auch dieses Ausprobieren und Spielen war ganz gut, weil dadurch war nicht so ein, ich muss so und so klingen, das soll genau so und so aussehen, so wie die anderen auch oder irgendwie sowas, sondern ich dachte, wie fände ich es denn richtig cool? Und eben auch mit meiner Schwester zusammen, wie fänden es wir richtig cool, weil wir auch verschieden denken. Da guckt jeder nochmal von einer anderen Perspektive drauf.
Du sprichst deine Schwester an, deine Schwester hat ja auch beim neuen Buch das Design gemacht, aber du sagst ja auch immer, ihr Beitrag ist deutlich größer, es ist eine Teamarbeit. Mhm. Was ja, habe ich ja auch im Vorgespräch gesagt, was ich so schön finde, wenn Menschen mit ihren Verwandten, mit dem engsten Kern, Familie ist ja die engste Einheit, solche Projekte, solche Dinge machen können. Wie teilt ihr euch da auf? Also was ist dein Job in so einem Buchprojekt wie jetzt bei Organisch und was macht deine Schwester?
Also ich recherchiere alles, ich lese die wissenschaftlichen Paper. Oft, wenn es ein größeres Thema ist, sind das wirklich zig Paper, die ich dann zusammenfasse. Und wenn die Zusammenfassung länger als 13 Seiten ist, nochmal zusammenfasse, bis ich damit so richtig so hantieren, spielen, jonglieren kann mit den Wissensbissen, sage ich so. Und dann erzähle ich oft meiner Schwester davon. Und dabei gucke ich sie einfach auch ein bisschen an und dann merke ich so, oh, da schaltet sie langsam ab oder das findet sie ganz interessant. Also in ihrem Gesicht lese ich immer so ein bisschen, ist da was relevant, wo kann man ansetzen, was ist direkt verständlich, was erkläre ich noch nicht verständlich genug. Und auch wenn ich einen Text dann geschrieben habe, ist sie die Erste, die den liest meistens. Und meine Schwester ist Synästhesistin, das heißt, die sieht so Texte, wenn sie die liest, dann so als Form vor ihrem Auge. Und wenn dann ein Text eine komische Form hat oder einfach keine richtig sinnvolle Form ergibt, dann sagt sie so, also das stimmt da irgendwie nicht. Oder mal sagt sie auch, eigentlich fange ich erst nach dem dritten Absatz an, wirklich einzusteigen. Und dann habe ich auch mal die ersten zwei einfach weggelassen oder so. Und das ist quasi, warum es einfach wichtig ist, noch jemand anderen zu haben. Ich denke nur in Text, meine Schwester denkt nur visuell. Ich glaube, dadurch, dass wir eben auch zusammenarbeiten, holen wir mehr Leute ab, weil es dann für Menschen, die eher verbal sind und für Menschen, die visuell sind, vielleicht ganz gut verständlich ist. Und na, dadurch, dass wir Schwestern sind und auch sehr eng miteinander, können wir halt auch zeitsparend und manchmal brutal ehrlich sein. Also muss man nicht groß vielen Dank für diese freundliche Nachricht, ich würde aber nochmal hinterfragen, sondern sagt man nö oder so und dann ist das Thema auch erledigt. Das ist manchmal, glaube ich, auch ein schöner Vorteil, weil ich bin nie beleidigt. Ich weiß immer, meine Schwester will das Beste für mich, will, dass die Sache gut wird und dadurch sparen wir uns auch einiges an Energie und Zeit, glaube ich.
Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wisst vielleicht, dass ich einen sogenannten High-Energy-Club habe und für diesen High-Energy-Club ist eine exklusive Community von Menschen, die für sich entschieden haben, ein dauerhaft hohes Energielevel zu haben, trotz Stress, trotz Ambitionen, trotz sozialen Verpflichtungen. Und in Kürze werden wir wieder ein paar neue Mitglieder in diesen High-Energy-Club aufnehmen. Wir treffen uns da zweimal im Monat live per Zoom, um über die allerneuesten und wichtigsten Themen und Entwicklungen rund um das Thema Energiemanagement, Recovery, Performance zu sprechen. Und ich würde mich richtig freuen, wenn wir einige von euch da auch entsprechend begrüßen dürfen. Den Link zur Warteliste, die wir bald wieder aufmachen, findet ihr in den Shownotes. Und für alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, die über diesen Link sich auf die Warteliste anmelden, haben wir ein ganz besonderes Willkommenspaket. Also es lohnt sich sehr und ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. So, nach diesem Buch kam ja eine Netflix-Doku, du warst in allen Fernsehsendungen etc. Wenn du diesen Wahnsinnsritt mit einem Wort beschreiben müsstest, was nach Darm mit Charme passiert ist, was wäre dieses Wort?
Ein Ausflug. Also es war einfach echt ein kurioser, witziger Ausflug aus meinem normalen, sonstigen Leben. So sehe ich das auch. Das wäre jetzt das eine Wort. Willst du mehr? Das wäre das eine.
Nee, wir gehen da noch tiefer ein. Ja. Ich finde es immer spannend, wenn Menschen Erfolg haben, was es mit den Menschen macht und wie sie auch darauf reagieren. Wir hatten hier Bas Kast, den Autor vom Ernährungskompass, der hat ja auch mit diesem Buch wirklich einen sehr einzigartigen Erfolg gehabt und er ist nach diesem Erfolg in eine tiefe seelische Krise geschlittert, weil er enttäuscht war von dem Gefühl, was ihn auf dem Olymp quasi erwartet hat. Er hat sein ganzes Leben darauf hingearbeitet, es war mehr, als er sich je erträumen konnte. Und dann ist er eben in eine Depression geschlittert. Was Ähnliches hat mir Magdalena Neuner, eine der erfolgreichsten Biathletinnen unserer Zeit, gesagt. 2 Goldmedaillen bei Olympia. Und auch sie war sehr enttäuscht und ist in Burnout geschlittert. Mhm. Wie hast du diese Zeit nach diesem Wahnsinnserfolg erlebt, mit dem Wissen oder vielleicht mit einer Idee, dass es als Autorin wahrscheinlich nie höher hinausgehen wird. Wir werden gleich über das neue Buch sprechen und da bist du ja schon auf dem Weg, das zu toppen. Aber wie bist du da emotional damit umgegangen, dass irgendwann auch auf diese Höhe vielleicht mal wieder eine ruhigere Zeit und irgendwas kommt, wo nicht jeder nach dir schreit?
Also um das Toppen oder so habe ich mir da noch gar keine Gedanken gemacht. Und ich glaube jetzt auch nicht, ja, nicht so, aber also ich kenne auf jeden Fall das, was du eben angesprochen hast, dass man so denkt, huh, also eigentlich müsste sich das doch noch großartiger anfühlen. Also weil ich hatte sehr viel schöne Momente. Das war schon dann auch, wenn ein Interview gut gelaufen ist und ich danach dachte, ja, ich habe wirklich alles untergebracht, was ich wichtig finde. Und meine Mama hat dann gesagt, hast du gut gemacht, Mausi. Und dann habe ich mich gut gefühlt oder so, ja. Aber das war jetzt nicht so Euphorie, das war eher so ein schönes Zufrieden. Aber das ist vielleicht auch manchmal besser, ich weiß nicht. Und dann hatte ich aber wirklich auch so einen Moment, da war ich bei einem großen Abendessen eingeladen, da waren wirklich nur ziemlich berühmte Leute, saßen da alle, schicke Häppchen gab's und sowas. Und ich wusste, in dem Moment habe ich auch so ein bisschen realisiert, da hat sich dann langsam alles schon so erfolgreich aufgebaut. Da wusste ich, okay, also ich mag Medizin, ich schreibe irgendwie auch ganz gerne. Und jetzt habe ich da so einen medizinischen Bestseller geschrieben. Da kommt jetzt irgendwie so eine finanzielle Sicherheit auch mit durch die Tür. Und jetzt sitze ich hier und alle sind irgendwie berühmt. Und also irgendwie müsste sich doch das jetzt so richtig so 100% cool anfühlen. Das hatte ich auch. Und das war nett und so, aber es war so 30% cool. Mhm. Und das fand ich damals auch ziemlich desillusionierend. Weil ich jetzt zwar nicht so völlig auf Erfolg gebürstet war, aber schon, ich glaube, wie alle anderen auch dachte, okay, also wenn man so richtig Erfolg hat und man ist vielleicht sogar noch ein bisschen berühmt, wow, besser geht ja nicht oder so. Und da habe ich gemerkt, oh, das stimmt, glaube ich, einfach nicht. Das stimmt nicht. Und ich fand es auch erschreckend, muss ich sagen, weil ich erst mal nicht wusste, mit was soll ich es dann so ersetzen? Als wo will man hin im Leben, mit beruflich oder so? Also was soll jetzt an den Platz? Weil ich weiß ja, das ist es anscheinend ja nicht. Vielleicht war ich auch so ein bisschen entrüstet von mir selbst. Noch nicht mal das kann einen so super zufrieden. Was ist denn los?
Dankbar,
bin ich
oder?
Das oder so? Ja, ich war ja schon irgendwie dankbar, aber nicht so, wie sagt man dann, so glücklich vollkommen, ja? Sondern steh trotzdem auf, hörst mir genauso die Zähne wie davor. Und also alles ist so vieles ist so unverändert, obwohl das da ist. Das fand ich schon ein bisschen erschreckend, glaube ich. Und ja, hatte auch wirklich den Gedanken, zum Glück habe ich da jetzt nicht 20, 30 Jahre drauf hingearbeitet, auf eine hohe Position irgendwo, weil ich weiß nicht, ob ich es mir dann noch eingestehen könnte, dass es das nicht so wert war in dieser Exzessivität, wie man das sonst manchmal vielleicht macht, wenn man denkt, dann kommt das Glück. Und es war aber auch so ein Moment, wo ich wirklich dachte, okay, shit. Das hängt also doch vieles von dieser inneren Einstellung ab, die man so kultiviert und was man sich für ein inneres Vermögen aufbaut vielleicht auch noch. Und darüber kann man ja leicht hinweggucken, wenn man denkt, ich muss nur dieses äußere Vermögen aufbauen, dann alles super. Und das ist natürlich irgendwie aber auch diffuser. Wie baut man sich denn jetzt innere schöne Sachen auf? Was ist denn mit dieser Innenwelt, an der wir oft vorbeiarbeiten, vorbeischrabben? Wie gestalte ich die schön? Gibt es da auch einen IKEA-Katalog für oder so? Erstmal fand ich es uninspirierend und enttäuschend kurz und dann hat es eine Weile gedauert und dann habe ich gedacht, na gut, jetzt irgendwann gucke ich jetzt mal, was gäbe es denn noch, was da wichtig ist. Da hat es mir zum Beispiel, bei so Momenten hat es mir geholfen, das Belohnungssystem besser zu verstehen. Was wird denn von meinen Zellen mit guten Gefühlen belohnt und welche Arten von guten Gefühlen können die denn belohnen und warum dieses Gute dann und dieses Gute dann und nach welchem halte ich eigentlich Ausschau oder so. Also dieses von innen heraus gucken, was wert ist und mit mir selber experimentieren, wann sich was gut anfühlt und nicht so nach äußeren Dingen nur nachrennen. Die sind ja auch nicht schlecht, die stimmen ja auch. Also ich bin froh über die finanzielle Sicherheit, dass ich mich jetzt nicht in jedem Job so behandeln lassen muss, dass es schlecht ist, weil ich sagen kann, nö, ich kann ja immer gehen, wenn ich will. Das ist eine große, schöne Freiheit, aber es gibt halt da anscheinend doch noch mehr.
Absolut. Und ich finde das, für alle, die jetzt zuhören und eben noch diesem Traum, wenn ich erfolgreich bin, dann bin ich glücklich hinterherrennen. Ich habe hier noch niemanden gehabt, der gesagt hat, das ist es. Mhm. Das hat mich nachhaltig sowas von glücklich gemacht. Das heißt nicht, dass es sich nicht lohnt, den Weg zu gehen. Also ich spreche nicht gegen Ambitionen und nicht gegen Erfolg, aber die Erwartungshaltung sollte korrigiert werden, dass wenn ich das erreiche, dann. Und in dem Kontext gibt es so ein schönes Zitat, oder es war eine Rede von Jim Carrey. Ich weiß nicht, kennst du Jim Carrey, den Komiker? Mhm. Und der hatte entweder war es eine Oscar-Verleihung oder Golden Globes oder so, und hat eine kleine Anekdote erzählt. Er ist selber Oscar-Träger Und dann sagte er ganz grob, er hat es humoristisch gemacht, was mir jetzt nicht gelingt, aber er sagte, er hat diesen einen Oscar und wenn er nachts schläft und träumt, dann träumt er davon, zweifacher Oscar-Gewinner zu werden, denn dann, Klammer auf, erst dann weiß er, dass er gut genug ist.
Mhm.
Und da steckt Komik drin, aber da steckt auch Tragik drin, weil das lässt sich ja in den verschiedensten Bereichen, wenn dann die zwei da ist, dann kann man immer noch sagen, es war Zufall oder was auch immer. Und mich interessiert gleich natürlich sehr, wie du auf diese Innensicht guckst. Aber du hast gerade davon gesprochen, dass dich dieses Abendessen mit berühmten, prominenten Menschen 30% glücklich gemacht hat. Was sind denn so Ereignisse im Leben, die auf 60, auf 70, vielleicht sogar auf 90% gehen?
Ja, manchmal ganz kleine Sachen. Also wenn ich im Krankenhaus jemandem so helfen konnte, dass er richtig tief gerührt war. Dass zum Beispiel so ein Ehemann zu mir kommt mit Tränen in den Augen und sagt, vielen Dank, meiner Frau geht's jetzt so gut, das geht so tief. Das sind zum Beispiel Momente. Dann meine Schwester, ich war bei den Geburten ihrer Kinder dabei. Sowas vergisst man nie. Ich war die Erste, die ins Gesicht von meiner Nichte geguckt hat, als sie geboren ist. Diesen Gesichtsausdruck, der auch heute noch so ein Zug von ihrem Wesen ist, den ich dann immer wieder erkenne. Also so Sachen zum Beispiel gehen tief. Und manchmal muss es auch nicht happy glücklich sein, sondern auch bei einem friedlichen Tod die Hand zu halten, ist was, was sehr tief geht. Was jetzt vielleicht nicht die euphorischen Glücksgefühle auslöst, aber was ich immer als wertvollen Moment dann noch mit mir trage. So. Also irgendwie Dinge, denen ich selber Bedeutung zumesse. Kann auch manchmal klappen, dass die Gesellschaft irgendwas bedeutungsvoll findet. Aber ich glaube, richtig schön ist dann nur, wenn ich dem zustimme und es auch bedeutungsvoll finde. Dann fühlt es sich auch gut an.
Aber das ist doch so eine schöne Message, weil die Momente, die du jetzt beschreibst, die sind nicht täglich, aber sie passieren doch häufiger im Leben, wenn man ein Leben in die richtigen Bahnen lenkt. Im Unterschied zu diesen ganz großen Euphorie-Momenten, die man im Job vielleicht, aber viele eben auch nie erleben wird, oder?
Aber fairerweise auch mal so ein richtig gutes Olivenöl mit ein paar Kartoffeln.
Was hinten kratzt im Hals, gell?
Einfach schmeckt so gut und das abends so genießen können. Und ja, jetzt wollen wir ein bisschen kitschig sein, auch mal einfach ein schöner Sonnenuntergang. Also ich war mit meinen Freundinnen vor 2 Jahren im Urlaub in Namibia und da war ein irrer Sonnenuntergang. Ich wusste gar nicht, dass der Himmel so anders aussehen kann an einem anderen Ort in der Welt. Ich dachte, das ist überall gleich, hatte sowas auch noch nie gesehen. Und das waren auch Momente, also so, die hatten wir da ja jeden Abend im Grunde. Und ja, einfach von innen Dinge, denen ich Bedeutung gebe, ja.
So geht es mir in den Bergen häufig, wenn man sieht, wie klein man eigentlich selber ist im Vergleich zur Natur.
Ja.
Das ist richtig, richtig cool. So, lass uns ein bisschen über dein neues Buch sprechen. Das heißt Organisch. Ich habe da zu den Inhalten ganz viele Fragen, aber lass uns erstmal zu dem Projekt kurz an sich sprechen. Du hast ja bei Darm mit Charme dir ein ganz spezifisches Organ rausgesucht und jetzt bist du eine Meterebene höher gegangen und hast uns in der Gesamtheit, den ganzen Körper, die ganzen Organe dir angesehen. Wie kam es zu dieser konkreten Idee, jetzt die Organe in den Fokus deines Buches zu stellen?
Also ich habe im Krankenhaus einfach gemerkt, es reicht nicht, mich nur auf den Darm zu fokussieren. Da stoße ich immer wieder an Grenzen und kann auch nicht so gut helfen, wie ich es gerne will. Manchmal beeinflussen Organe sich gegenseitig oder vieles hängt auch im Körper einfach zusammen. Und ein Teil der Reizdarmpatientin schläft ziemlich schlecht, also habe ich über Schlaf nachgelesen. Also es waren so Momente, wo ich gemerkt habe, ich muss ein bisschen über den Tellerrand schauen. So. Und dann war es aber auch dieses, den Leuten zuhören, wie sie in der Sprechstunde über den Körper reden, dass ich gemerkt habe, also es wächst langsam so in mir an, dass ich mich frage, was haben wir denn da auch teilweise so kultiviert gesellschaftlich? Ich auch, also einfach automatisch, wir alle zusammen, auf welche Art gucken wir denn den Körper immer wieder an, teilweise eben wie so ein Nutztier. Oder wie so eine nicht so gut laufende Maschine. Die Maschinen können es eigentlich besser. Und da, wo ich menschlich bin, ist es quasi fehlerhaft. Und das Menschliche ist im Grunde, wenn man sich so reinliest und reinarbeitet, natürlich größer als eine Maschine. Es passt sich an alles Mögliche an, was sich dauernd in der Welt verändert, findet immer wieder neue Lösungen und Wege, bildet ganz neue Organe nach eigenen, woher auch immer die kommen, Pläne. Wir hatten ja früher gar keine Lunge als Fischwesen, dann bilden wir einfach eine. Also sowas kann eine Maschine so nicht. Und warum sehen wir nicht auch die Großartigkeit darin? Oder ja, warum glorifizieren wir das Organische nicht auch mal ein bisschen und gucken, wo uns das hinbringt? Holen wir dann nicht auch irgendwie mehr Stärke raus aus dem Begriff, was ist es denn, ein Mensch zu sein? Also es wuchs immer größer, schwellte so von innen gegen meine Haut. Dann wusste ich schon, das Gefühl kenne ich, da will wieder was raus. Da will ich eigentlich etwas verbreiten und etwas eine Stimme geben, von dem ich wirklich glaube, dass es hilft, dass es was bringt.
Und das ist dir gelungen. Ich durfte vorab schon in das Buch lesen. Ich habe es verschlungen. Das ist ein großer Luxus an meinem Job, dass ich hier Bücher lesen darf. Aber das war wirklich eine ganz, ganz besondere Freude. Der Untertitel heißt, was es wirklich bedeutet, auf seinen Körper zu hören. Das klingt erstmal total sinnvoll, aber wenn man sich mal links und rechts umsieht, und da möchte ich mich überhaupt nicht ausschließen, dann hören wir immer weniger auf den Körper, sondern haben ganz andere Einflussfaktoren, ganz andere Kriterien, was richtig oder falsch ist. Und ein schönes Zitat aus dem Buch heißt: Verstehen wir die Antworten des Körpers besser, können wir ein stimmigeres Leben führen. Wenn du jetzt mal an deine Vergangenheit denkst, was war denn so die wichtigste Antwort deines Körpers, die du lange überhört hast?
Lange überhört? Naja, ich muss jetzt direkt einfach nochmal an dieses Beispiel von eben denken. Dieses, warum macht mich jetzt dieser große Erfolg nicht 100% glücklich, sondern nur 30-40% oder so. Da merke ich halt, dass ich vorher gar nicht drüber nachgedacht habe, was für verschiedene Arten von guten Gefühlen ich denn so habe, zum Beispiel. Und wenn wir da mal zum Belohnungszentrum schauen, dann merke ich eben, es gibt einmal die Zellen, die mich anlocken und am Ball bleiben lassen, so wie Jim Carrey es dann gesagt hat, 2 Oscars, vielleicht dann 3, dann 4. Die sind ja auch wertvoll, die halten uns, haben uns früher dabei gehalten, immer weiter zu laufen in der Natur, um vielleicht noch eine Nahrungsquelle zu finden oder noch einen besseren Unterschlupf oder sowas. Und die geben uns schon auch ein gutes, belohnendes Gefühl. Wenn wir viel Dopamin ausschütten, geht die Zeit schneller vorbei. Wir haben festeren Muskeltonus, so dieses beim Chef die Hand festschütteln, ja, sowas assoziiert man damit. Und dann gibt es aber andere Zellen auch noch, die einem eben so ein zufriedenes Gefühl geben. Beispielsweise, ich mache eine große Wanderung und danach sitze ich auf dem Sofa und dieses gute Gefühl, da will ich nicht noch mehr und noch mehr wandern. Ist gut, wie viel ich gewandert bin. Und die lösen eben so ein Zufriedenheitsgefühl aus. Und zwar in dem Moment, in dem diese Lockstoffe, das Dopaminerge, abfallen. Normalerweise wären die nicht dabei, würde sich das einfach nur unangenehm anfühlen. Weil wenn sowas Lockendes, was mich am Ball und fresh hält, so abfällt, dann fühlt sich alles langsamer und schnöder und irgendwie unbelohnender an. Dadurch, dass diese Zellen in dem Moment aber sagen, nö, das war gut, was du da dir erlockt hast, ich gebe dir jetzt diese schönen Gefühle, wird dieses Langsame zu Gemütlichkeit und zu Friedlichkeit und eben, wie wir es dann sagen, Zufriedenheit. Und mich mal zu fragen, kommen die dazu gerade bei der Aktivität, die ich hier mache, oder nicht? Und warum kommen die nicht dazu? Die sind nämlich sehr unverarschbar. Was schön ist, weil wir oft von unserem Belohnungszentrum denken, oh, das belohnt die Chips, ja, das belohnt den Zucker, das belohnt irgendwelche blöden Sachen. Ugh, kann ich dem überhaupt vertrauen? Aber da kann ich mich eben fragen, naja, also die einen, die Lockies, die lassen sich überall mal hinlocken, weil wer weiß, vielleicht lauert da ja doch was. Und das ist auch schön von denen so. Aber die anderen sind ziemlich unbetrügbar, die gucken nämlich, ist im Körper was Gutes passiert, was mir wirklich geholfen hat und gut getan hat. Und wenn das nicht passiert ist, springen die nicht an. Und so kommt es dann manchmal, dass beim Handyscrollen, wenn ich es dann einfach nur zur Seite lege, fühlt sich so unangenehm an, dann nehme ich es lieber nochmal schnell und scroll ein bisschen weiter. Oder direkt nach dem interessanten Bild, lieber schnell zum nächsten Bild, ja. Weil die springen nicht an, weil der Körper liegt nur da, der hat keine wirklichen Hautkontakt bekommen, der hat nicht eine echte Zugehörigkeit zu einer Gruppe erlebt, der hat das zweidimensional so halb pseudoartig erlebt, aber eben nicht richtig. Also sagen die, nee, keine Zufriedenheit hier. Und das ist was, was mir zum Beispiel viel eher hilft, dann auch mal Lockbelohnung doch zur Seite zu legen und zu sagen, okay, ich hätte die anderen Zellen schon gern und jetzt auch noch mit an Bord. Was wollt ihr denn da oben? Was wollt ihr denn jetzt von mir oder so? Und eben dieser Satz, so, wenn man von was immer mehr will, dann ist es nicht das, was man braucht. Der hat mir da auch wirklich, der kommt mir dann immer wieder, schießt mir der in den Kopf. Und das ist sowas, wo ich merke, wenn ich weiß auch, worauf ich hören muss, ja, kommt auch diese Belohnung von den anderen Zellen oder werden die Lockies immer nur von Social Media und der Snackindustrie schön angesprochen, ja? Dann verstehe ich was, dann kann ich auch erst auf was hören, was mir vorher halt einfach nicht klar war. Also ich merke, ich brauche so Wissen, um auch auf den Körper zu hören. Sonst, ja, wüsste ich doch gar nicht, in welche Richtung soll ich denn überhaupt die Öhrchen aufspannen, so, ja.
fasse das nochmal kurz, weil es ein wahnsinnig wichtiger Mechanismus aus meiner Sicht ist, das nochmal in meinen Worten zusammen und du sagst, ob ich es richtig verstanden habe. Also, nehmen wir mal Beispiel Handy, Social Media, wissen wir alle, kurzer Dopaminkick etc. So, und wenn der abflaut, dann entsteht möglicherweise ein Vakuum. Und jetzt ist die Frage, steigt da Serotonin ein, also das Wohlfühlhormon?
Oder endogene Opioide?
Oder das, es gibt einige. Und wenn das nicht der Fall ist, dann halten wir dieses Vakuum nicht aus und schieben lieber das nächste Dopamin hinterher. Das ist ja der Mechanismus, der auch bei Süchten letztendlich entsteht. Wie können wir denn herausfinden oder besser darin werden, zu wissen, was denn Serotonin, Opioide etc. ausschüttet, um nicht die ganze Zeit in dieser Dopaminfalle festzuhängen?
Ja, im Grunde sind das so natürliche Belohnungen, die sich auch mal normal oder auch mal blöde kurz anfühlen können. Das ist nämlich ein Mechanismus, der das Belohnungszentrum auch frisch hält, also der diese Zellen auch ein bisschen schont und die wieder aufmerksam und sensibel macht. Und das Gemeine ist, in unserem modernen Alltag haben wir so oft Dinge, die wir nachschieben können, wenn es irgendwie sich unangenehm und unbelohnend anfühlt. Dann noch ein kleiner Snack, dann vielleicht hier eine Süßigkeit, dann ein bisschen Musik, dann doch schnell ans Handy, bevor es zu langweilig in der U-Bahn wird. Also es gibt eigentlich immer was oder dann doch noch ein kleines Gläschen Wein. Also eigentlich haben wir dauernd zur Verfügung, das so hoch zu peitschen und unsere dopaminergen Zellen können dann auch unempfindlicher werden. Das ist ein Mechanismus, den man manchmal auch so überlegt, ob der einen Anteil an der Midlife-Crisis hat, wenn wir eben auch über viele Jahre immer diese Zellen fordern, ach komm, schütt doch noch was aus, ach komm, gib mir noch eine Runde, Dopa, komm. Und irgendwann werden die einfach, wie wenn ich mein Lieblingslied 20 Mal höre, beim 20. Mal ist es einfach nicht mehr so schön, weil die müssen sich schützen. So viel können die auch nicht die ganze Zeit hier die Belohnungsbrausen springen lassen. Die schützen ein bisschen ihren zellulären Mechanismus und die stellen sich auch darauf ein, was es so an coolen Sachen gibt. Also wenn ich denen immer super zurückkriege, Dinge zufütter, dann sagen die, oh, die Latte liegt hoch. Also dann irgendwie ein altes Schwarz-Weiß-Foto angucken. Pff. Eine Freundin von mir hat da eine tolle Studie zu gemacht, in denen sie Menschen normale, so Puddings bereitet hat. Manche hatten mehr Zucker und manche weniger. Und nach einer Woche, nach einem Monat war das, glaube ich, genau, hat sie verglichen, das Belohnungszentrum, wenn die dann einen Apfel sehen. Und die so immer viel zuckrige Puddings hatten, die haben, das war denen völlig egal, der Apfel. Es hat gar nichts mehr ausgelöst, Apfel. Aber die einen Monat lang nur diesen zuckerniedrigen Pudding gegessen haben und sonst ja auch nicht viel mehr Zucker, da war der Apfel noch schön. Und da merkt man halt so, kann das im Leben auf die Dauer sich immer mehr verschieben, dass die Dinge nicht mehr schön sind, wenn ich es quasi alles ein bisschen dumpf werden lasse, weil es dauernd ausgequetscht wird. So. Aber jetzt, deine Frage war, glaube ich, eine andere.
Du hast wie man die Dinge findet, die eben zu dieser Zufriedenheit führen.
Genau.
Weil ich sag mal, man ist auf der Couch abends, man ist müde nach der Arbeit und es fühlt sich manchmal einfach einfacher an, nochmal eine Netflix-Serie zu suchten oder wie auch immer, als dann den Sonnenuntergang beim Spazieren zu sehen. Eigentlich wissen wir ja, wie es geht. Aber wie können wir besser darin werden, es vom Wissen auch wirklich wieder in die Umsetzung zu bringen? Hast du da aus deinem persönlichen Alltag oder in der Arbeit mit Patienten irgendwelche Tipps, die du Menschen geben kannst?
Also ich fand diese Vorstellung der Zellen in meinem Belohnungszentrum als Spürhunde ganz gut, die, wenn ich sie nicht dauernd in so moderne Fallen tapsen lasse da draußen, eigentlich von mir auf eine bestimmte Art behandelt werden können, sodass sie ihre wirkliche Aufgabe wirklich nachgehen können, wie so ein gut gehaltener Hund und nicht wie so ein Hund, den ich so dick werden lasse und so ein bisschen immer nur über die Betonfelder schleife. Ja? Sondern die Belohnungszellen brauchen es eben auch mal, dass ich eine Langeweile habe, weil dann werden die zum Beispiel wieder dünnhäutiger, also empfindlicher sozusagen. Dann gucken die, okay, also ist jetzt hier irgendwie gerade ein bisschen, gibt's hier irgendwas Schönes? Gibt's im Raum vielleicht irgendwas, was ich nett finde? Also dann fangen die wirklich an, wieder leichter auf was anzuspringen. Und das ist eben mal die Langeweile aushalten und auch zu wissen, die Langeweile ist gut, weil dann mache ich es wieder sensibler. Oder auch wenn mal ein Treffen mit Freunden blöd war oder ein Essen nicht gut geschmeckt hat, zu wissen, jetzt kann mal alles wieder ein bisschen runterkommen, dann wird es sensibler und dann ist es auch wieder schöner danach. Ich hatte auch so ein Erlebnis vor 2-3 Jahren, da habe ich das erste Mal in meinem Leben gefastet. Alle haben es immer an mich herangetragen. Du bist doch die Damenlady, du musst mal ausprobieren. Gut, habe ich es mal ausprobiert. Und dann fand ich es super faszinierend, wie so eine gedämpfte Karotte schmecken kann, wenn man mal 2-3 Tage nichts gegessen hat. Das war ja wirklich ein Highlight. Und also ähnlich ist es auch mit den Belohnungszellen, dass man, wenn man wirklich ein guter Belohnungszellen-Hundehalter ist, dann sagt man nicht, hier kommt noch ein Snack und noch ein Leckerli, sondern sagt man, kurz zur Ruhe kommen, dann wieder einen schönen Spaziergang.
Und das, was du über Fasten gesprochen hast, ich hatte vor ein paar Wochen hier eine Episode, wo ich eine sehr schöne Studie, die wirklich für viel Aufmerksamkeit sorgt, von der Uni Heidelberg. Da hat man junge Menschen für 72 Stunden auf Handyfasten gestellt. Mhm. Und sie waren vorher im Brainscanner, nachher im Brainscanner. Und man hat schon nach 72 Stunden Veränderungen im Belohnungssystem festgestellt. Und ich habe danach einen Aufruf gestartet. Ich habe es direkt danach auch gemacht, von Donnerstagabend 21 Uhr bis Sonntagabend 21 Uhr. Und so, wirklich eine schöne Erfahrung, eine Wahnsinnserfahrung. Ich habe es jahrelang vorher nicht mehr gemacht, kein Handy für 3 Tage. Und ich habe so viele Zuschriften bekommen. Ich habe aufgerufen, macht das doch auch, lasst mich teilhaben. So viele Zuschriften bekommen, wie schön es ist, wenn man seinen Spürhund, wie du ihn nennst, mal einfach ein bisschen ausruhen lässt, nicht dauerreizt, um dann wieder eine ganz andere Sensibilität auf diese Reize zu empfinden.
Ja, und auch was dabei entsteht. Weil wir würden ja schon denken, das wird jetzt nur blöd. Weil so fühlt sich's halt im ersten Moment an. Und dann geht man doch mal eine Ecke spazieren, bei der man nicht war. Oder überlegt, seit Jahren wollte ich mich schon für diesen Sport mal anmelden. Oder zumindest mal einen Schnupperkurs machen. Und plötzlich macht man es einfach mal. Also was dann da doch auch bei rumkommen kann, ist dann eben doch auch sehr wahrhaftig belohnt. Also so, oder? Man fängt einfach nur wieder erfrischt an am Montag. Das ist ja auch eine gute Sache. Also ja, und ich glaube, das Schöne ist auch genau sowas, wenn du zu sowas aufrufst und dann alle auch mal zusammen wieder machen, weil immer alles alleine schaffen. Jetzt soll man noch alleine 1000 Stunden Handy fasten. Wir sollen doch schon so viel. Also dass wir als Gemeinschaft auch zusammenkommen und so Dinge miteinander austesten und ausprobieren, sowas finde ich auch sehr wichtig. Gerade bei Dingen wie Selfcare oder Erfolg, da ist oft diese Sprache immer, jeder muss es alleine schaffen und toll sein, auf sich gestellt und so. Und ich glaube, das nicht. Ich erlebe mich so selber auch nicht. Ich schreibe dann gut, wenn ich mir ganz arg vorstelle, dass jemand das liest und dem das was bringt. Also ich brauche irgendwie auch die anderen Menschen.
Ich höre dir so gern zu und nicht nur wegen dem Inhalt, sondern weil du auch immer so schöne Vergleiche bringst. Es macht so schön anschaulich und das machst du nicht nur hier im Gespräch, sondern das Buch ist auch überschüttet von wunderbaren Metaphern, Vergleichen. Und das wäre eine Frage, weil hier hören auch viele Menschen zu, die selber schreiben, die selber solche Dinge machen. Wie passiert sowas methodisch im Buchschreibeprozess, dass du immer so perfekte Analogien hast? Und ich frage das ganz konkret, also hast du für dich Thesen, die du ausdrücken möchtest und suchst dann nach Beispielen im Körper? Oder gehst du den Körper durch und sagst, das sollen die Menschen lernen über den Körper und jetzt suche ich mir im Leben der Menschen in den gesellschaftlichen Zusammenhängen, weil es ist ja nicht nur aufs Individuum, sondern du zeigst auch gesellschaftliche Zusammenhänge. Also wie gelingt dir das im Schreibprozess?
Da hatte ich diesmal wirklich eine ganz strenge Vorgabe an mich selber, weil mir das auch wichtig war, weil wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will den Leuten sagen, die sollen mir entspannen und jetzt suche ich mir ein Beispiel im Körper, womit man das belegen kann, das hätte ich richtig falsch und auch irgendwie so trügerisch gefunden. Weil so kann man ja dann einfach alles sagen, was man will. Und deswegen war es ganz streng, dass ich wirklich erstmal auch mit den Lehrbüchern angefangen habe und danach mit den wissenschaftlichen Artikeln und einfach nur die Fakten runtergeschrieben habe und dann immer mit einer anderen Farbe markiert habe, wenn ich dachte, das ist ja irgendwie eine Parallele zum Leben. Das erinnert mich jetzt an unsere Gesellschaft. Also es war ganz streng vom Körper zu den anderen Dingen und nie andersrum.
Okay.
Das war eine Sache und die andere ist so, es gibt dann einfach Metaphern, die fallen mir wirklich einfach so ein. So bin ich, glaube ich, ein bisschen. Das kann ich nicht gut erklären. Aber dann gibt es auch Perspektiven und die sind wirklich Arbeit. Also teilweise hat es mal bis zu 3 Wochen gedauert, bis ich erst verstanden habe, aus welcher Perspektive ich was erklären kann. Das war zum Beispiel beim Schlaf so. 1000 Sachen über den Schlaf gelesen, alles zusammenfassen, alles erklären können. Aber von welcher Perspektive gucke ich auf das Thema? Weil ich glaube, das ist auch ein bisschen, wozu es noch wirklich sinnvoll ist, auch Bücher zu haben. Weil die Informationen, ehrlich gesagt, Tipps und so, zuhauf vorhanden. Kann ich mir überall nachlesen. Aber wie blicke ich drauf, sodass es sowas Stimmiges, Schlüssiges ergibt? Und beim Schlaf, das klingt auch lustig, musste ich richtig viel drüber schlafen, um irgendwie das nochmal anders zu verarbeiten. Und dann bin ich irgendwann aufgewacht und dachte, es ist ein Machtwechsel. Schlaf ist eine Machtübergabe, immer von einem bewussteren Hirnbereich und jüngeren Hirnbereich zurück an den unbewussteren älteren. Und dadurch gibt es die verschiedenen Schlafphasen. Und immer wenn der eine seinen Staffelstab abgibt, übernimmt der andere und macht dann sein Ding. Und so entstehen diese unterschiedlichen Phasen, die wir beim Schlaf durchlaufen. Und als ich das hatte, dann ging der Text. Aber das hat quälend lange gedauert zum Beispiel. Und dann geht das Schreiben aber mal ganz schnell, weil ich einfach diese Art einzusteigen, dann kann ich alles andere auch in diesem Bild zum Beispiel formulieren und da dran so spielen. Aber das mal so verstanden zu haben, das hat halt zum Beispiel, das ist wirkliche Arbeit. Und das ist, glaube ich, auch für mich immer wieder am Anfang frustrierend gewesen, dass ich dachte, man muss doch jetzt einfach einen guten Text schreiben. Aber so ist es halt nicht. Ich musste auf diese Idee kommen und die hat gedauert. Das ist der Wert.
Wo wir beim Schlaf sind, ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen. Mit deiner Erlaubnis werde ich ab und zu den Machtwechsel auch zitieren in meinen Vorträgen.
Gerne.
Natürlich mit deinem Namen. Wo wir bei dem Thema sind, du hast ein schönes Zitat, wo du sagst, für die Wissenschaft ist das Träumen eine Provokation. Da gehen bei mir natürlich die Augen und alles auf. Lass uns da mal tiefer einsteigen. Warum empfindest du das als Provokation?
Na, die schauen ja immer, wie können wir aus irgendwas Sinn machen? Wie kann man das auch einordnen, vielleicht in ganz zweidimensionales von A zu B, von B zu C? Und also Träumen ist so alles außer das. Das geht nicht ums lineare Einordnen, weil es nimmt genau dem Bewussten, was so linear ganz gut unterwegs ist, das aus der Hand und sagt, okay, und jetzt machen wir mal wildes Rambo-Zambo und gucken, wo das hinführt. So würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Und es gibt ja verschiedene Sichten auf Träume. Manche Forscher sagen, das ist einfach nur irgendwie so ein sinnloser Quatsch. Irgendwie andere sagen, so ein wildes Herumgefunke da nachts. Und dann, und das ist im Moment, würde ich sagen, so die häufig vertretenste Meinung, haben wir eben die Rolle zur Verarbeitung von Gefühlen, zum neuen Lösen von Problemen. Ich meine, wem sage ich das jetzt hier?
Den Zuhörern.
Genau, und dir aber auch. Und dann, ja, ist es im Grunde, finde ich, eine der spannendsten Studien zu dem Thema, wo ich es auch nochmal richtig anders verstanden habe, war dieses Menschen, die Skifahren. Also da gab es eine Studie, da haben die Leute sind tagsüber Ski gefahren und dann haben sie die in der Nacht immer in den verschiedenen, also REM-Phasen aufgeweckt und gefragt, was sie gerade geträumt haben. Und dann ließ sich so eine Sache, die ist einfach auch für die Anekdote schön. Erstmal, die erste Phase war, man hat geträumt, man fährt Ski. Die zweite Phase war dann irgendwie, man ist so zwar schon auf Skiern gewesen, aber irgendwie durch so eine weiße Halle gefahren. Und dann das dritte war, man ist auf einem Fließ Band durch eine weiße Fabrikhalle gefahren. Und ich finde, das zeigt was schön, was im Moment auch so die These dazu ist. Wir nehmen eine Erfahrung vom Tag und dann spulen wir die nochmal auf ganz andere Hirnbereiche mit anderen Erfahrungen, mit einer anderen Haptik. In der Fabrikhalle ist es windstill. Wie fährt denn so ein Fließband eine Kurve? Wie lehne ich mich anders um durch die Kurve vielleicht doch noch besser zu kommen, wenn ich ganz ruhig wie auf einem langsam fahrenden Band Zeit dazu hätte? Und so können wir Erfahrungen, die wir an ganz anderen Punkten in unserem Leben gemacht haben, heranziehen, die übersetzen auf das, was da heute alles an Infos kam und am nächsten Tag vielleicht den gleichen Skiweg besser fahren. Die Skipiste oder wie sagt man, ich bin kein Skifahrer. Also, ne? Und da ist doch eine interessante Nummer drin fürs Leben. Ich habe was erlebt am Tag und dann ziehe ich nochmal nachts alle möglichen anderen Bereiche meines Erfahrungsschatzes zu Rat und sage, könnt ihr noch irgendwas dazu dichten, was vielleicht mir helfen könnte? Das fand ich so im Moment, die Studie zum Beispiel, da habe ich nochmal so einen Kniff mehr verstanden.
Und wenn ich mit Menschen zum Thema Schlaf arbeite, ich höre ganz oft die Frage oder den Wunsch, dass man weniger träumen möchte, weil Menschen es auch oft als aufwühlend und als negativ empfinden. Und dann erkläre ich ihnen eben auch genau die Funktion, eben diese emotionale Verarbeitung. In der wissenschaftlichen Literatur wird oft von Cutting off the Edges gesprochen. Also die emotionale Spitze wird ihm weggenommen, wenn man es durchträumt. Jetzt mal in deinem Beispiel. Vielleicht empfindet man die steile Skipiste noch als etwas Bedrohliches. Wenn man aber schon auf einem Fließband ist, ist es kontrollierter, ist es langsamer. Vielleicht ist man am nächsten Tag schon nicht mehr so ängstlich auf der gleichen Piste. Und das passiert eben im Traum, dass man die Emotionen immer mehr abschleift und etwas, was sehr aufwühlend oder ängstlich war, nach ein paar Mal durchträumen vielleicht weniger intensiv ist.
Ja, und das Spannende, was da noch dazu kommt, ist ja, wir können während dem Schlafen bestimmte Stresshormone, vor allem eben in der REM-Phase, nicht ausschütten. Und dadurch erleben wir stressige Dinge nochmal ohne diese stressigen Gefühle dazu.
Angstfrei.
Angstfrei, genau. Und das ist aber vielleicht auch ein Aspekt für Menschen, die Träumen als unangenehm erleben. Da kann nämlich ein Faktor sein, dass die nicht tief genug schlafen in der Traumphase oder so sogenannten fragmentierten REM-Schlaf erleben. Das heißt, die wachen dann eigentlich doch immer ein bisschen auf während dem Traum, kommen nicht tief genug in diese Hirnfrequenzen, die es für den tiefen Traumschlaf braucht. Und beim Aufwachen ist das dann schon unangenehm, weil dann kommen die Stresshormone dazu. Und was sie eigentlich verarbeiten sollten und von einem stressigen Erlebnis nochmal in Ruhe durchdenken sollten während dem Traum, also auf träumerische Art durchdenken, das ist dann plötzlich einfach nur nochmal und nochmal stressig erlebt worden oder wiederkäut, wieder so, ne? Und dass das nicht schön ist, das finde ich sehr verständlich. Da ist dann eher die Frage, wie kriegen wir dich vielleicht zu einem tieferen Schlaf? Wenn das schon so erlebt wird vom Gehirn, so oft so unangenehme Träume, gibt es manchmal Techniken, wie man dann bewusster die Träume wieder angenehm, wie man mit denen umgehen kann, vielleicht doch lernt, auch die in dem Moment anzuhalten oder zu verarbeiten oder in eine andere Richtung zu lenken. Aber vor allem eben auch eine Frage ist, wie kriegen wir den Schlaf so tief, dass die nicht die Stresshormone ausschütten und dann mit einem Albtraum aufwachen.
Schlaf ist ja ein Teil, den du behandelst, aber du gehst durch ganz viele andere. Und lass uns noch ein paar andere Areale, die ich richtig spannend und auch sehr innovativ fand. Du sprichst über das Immunsystem, kennen wir alle. Und da schreibst du den schönen Satz, der sicherste Ort ist kein Ort ohne Risiko, sondern ein Ort der Lösungen. So, und das passt auf so viele Bereiche im Leben, nicht nur für das Immunsystem. Spontan habe ich jetzt, wir haben gerade einen 2-jährigen Sohn, da geht es auch darum, was erlaubt man dem, wie viele Risiken gehen, und man beobachtet natürlich auch viele andere Eltern, und ich glaube gerade die aktuelle Elterngeneration ist sehr gut darin, Risiken und Gefahren aus dem Leben der Kinder rauszunehmen, weil man vermeintlich denkt, man tut dem was Gutes. Was können wir, Julia, von dem Immunsystem lernen, wie wir auf Risiko und Gefahren vielleicht ein bisschen anders gucken sollten?
Na, gerade was unsere Sicht erstmal aufs Immunsystem angeht, haben wir oft dieses, es muss einfach Gefährliches vermeiden, abwenden, angreifen, ja, Barriere sein und so. Das ist, glaube ich, oft schon, wo es stehen bleibt bei den meisten. Die denken, das ist, was das Immunsystem macht. Und dann ist es auch logisch, dass man sagt, das Stärken, immer stärkeres Immunsystem, weil man will ja, dass alles Böse abgewendet wird.
Killerzellen.
Genau, und ich glaube, da kommt dann, und vielleicht ehrlich gesagt, das ist jetzt mal eine Vermutung, sowas beeinflusst vielleicht auch, wie wir dann Sicherheit in unserem Leben sehen und sagen, alles Schlechte muss abgewendet, schnell vorher weg, geschafft oder ne, barrieremäßig von mir ferngehalten werden. Es ist aber halt einfach nicht möglich. Und im Übrigen ist es das ja auch nicht fürs Immunsystem. Es tut da in der Richtung schon alles, was es kann. Nicht immer geht es, aber oft, meistens sogar. Aber wenn man sich anschaut, was ist fürs Immunsystem Sicherheit, dann, also dauernd irgendein Bakterium angreifen ist nicht unbedingt, was da jetzt primär passiert, sondern so die allergrößte Menge der Zellen, die ist neugierig. Die guckt sich uns sehr genau an und baut auf Selbstkenntnis. Sich selber richtig gut zu kennen, ist der relevanteste Teil der Sicherheit beim Immunsystem. Und dann eben auch zu verstehen, welche Bakterien kann ich einfach bestens im Darm sitzen lassen, ohne dass mir das irgendeinen Nachteil bringt, sondern vielleicht einen Vorteil oder es macht gar nichts. Also dieses Kooperieren mit Hilfreichen ist ein sehr relevanter Teil von Sicherheit. Das Tolerieren von Unschädlichem mindestens genauso wichtig, sonst verschwende ich ja auch unnötig Energie oder drehe Entzündungen los, die mir im schlimmsten Fall einfach nur mehr schaden als nutzen. Und ich glaube, hier würde ich manchmal gerne diese körperliche Perspektive dazu werfen, zumindest anbieten, weil ich für mich in meinem Leben gemerkt habe, oh, da habe ich gar nicht so sehr drauf geachtet, und wenn ich das jetzt mal tue, bringt mir das was. Und ich spüre plötzlich auch eine Art von Sicherheit, die ich noch stimmiger finde, als dieses nur Abwehren, was gefährlich und falsch und schlimm sein könnte. Auch ein wichtiger Teil, aber tatsächlich ein kleinerer, als ich gedacht hätte.
Da steckt ja auch Selbstvertrauen drin, gerade wo du gesagt hast, der Darm, wenn er sich gut kennt, dann ignoriert oder akzeptiert er auch Eindringlinge, die, wo er eben weiß, die können mir nichts anhaben, und nicht chronisch alles, was andersartig, was fremd ist, sofort erstmal abzulehnen.
Genau, vielleicht auch für die Gesellschaft hier und da ein ganz interessanter Punkt. Wir sehen nämlich, wenn ein Körper auf die Art unterwegs ist, der sagt, oh, das ist fremd, das habe ich hier noch nie gesehen, also es ist schlecht, dann greife ich sofort an, dann entstehen wirklich auch schlimme Krankheiten. Das tut einem Organismus eigentlich nie gut. Und die Illusion zu haben, das wäre die Aufgabe für Sicherheit, die fremden Eindringlinge immer fernzuhalten und wegzuhauen, das ist schlimm im Körper. Das ist eine echte, unangenehme Krankheit im Körper.
Du sprichst an verschiedenen Stellen im Buch auch über Emotionen. Emotionen gehört ja auch nicht so zur Stärke von vielen Menschen, wird auch oft in den Hintergrund gerückt. Auch hier möchte ich eine Stelle vorlesen. Du sagst, Emotionen geben unserem gesamten Körper und seinen Zellen eine vereinende Hintergrundmusik. Finde ich sofort, kann ich fühlen, diesen Begriff, und eine gemeinsame Richtung. Warum würdest du sagen, du arbeitest ja viel mit Patienten, die auch unschöne oder eher die unangenehmeren Emotionen aushalten oder erleben müssen? Warum sind wir so schlecht darin, Emotionen zuzulassen, obwohl sie doch so eine entscheidende Rolle für uns spielen?
Emotionen sind uns ja oft gar nicht in ihrer Gänze bewusst. Was wir merken, ist das Gefühl. das kommt bewusst an. Und das Gefühl ist eigentlich...
Den Unterschied musst du uns erklären, ja, weil viel oft wird das Synonym verwendet.
Das Gefühl, also so wie ich es jetzt in meinen, wie ich mich jetzt da durchgelesen habe, ist wie so eine kleine bewusste Memo, so ein kleiner Ausschnitt, eine Zusammenfassung von der Emotion. Die Emotion passiert in unbewussten Hirnbereichen, die auf wirklich ein riesiges Netzwerk an Zellen Zugriff haben, alle möglichen Erfahrungen ganz schnell, so blitzschnell auswerten, dass wir das eben gar nicht bewusst mitdenken oder erfassen könnten. Und dann kommt sowas Kleines hoch, so wie ich bin sauer oder sowas, ja. Und das Schöne ist, wir können wieder das ein Stück weit zurückverfolgen und das aufspalten und überlegen, okay, also Wut irgendwie registriert hier oben, wie kann ich das denn jetzt hier noch besser verstehen? Und ich glaube, da gehen schon ganz viele nicht hin. Das ist zum Beispiel auch, was so die Forschung zu emotionaler Intelligenz sagt, dass erstens schon oft daran scheitert, dass Menschen das Gefühl gar nicht richtig benennen. Es klingt zwar ulkig, wir denken, na, ich weiß doch, wie ich mich fühle. Aber wenn man dann mal nachfragt, ist es jetzt eher, bist du jetzt richtig wütend oder bist du frustriert oder bist du eigentlich ängstlich, dass was scheitern könnte? Dann schaut man schon oft in Gesichter von, ist das nicht alles irgendwie, Und dann, also es war bei mir auch so, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema mehr zu beschäftigen. Und ich glaube, dass wir mit unangenehmen Emotionen, wie jetzt zum Beispiel Wut oder Trauer, oft eine schwere Zeit haben, weil wir in diesem bewussten Verstand von unserem nicht so direkt sagen können, ja, was ist jetzt hier der helfende Anteil? Es fühlt sich einfach blöd an. Ich will jemand irgendwie zurückhauen oder will einfach nur heulen und was hat mir das dann gebracht? Also ich glaube, dieses nicht genau in die Tiefe gehen können, warum das jetzt ein guter Zustand oder eine gute Hintergrundmusik sein soll. Und oft ist es dann aber ziemlich hilfreich, wenn man ein bisschen anknüpft und neugierig wie die Immunzellen doch mal in die Tiefe geht. Da habe ich zum Beispiel diesen Aspekt auch gelernt, dass Wut eigentlich nicht ist, man soll die blöde E-Mail schreiben oder jemanden anbrüllen. Das ist halt, was der bewusste Verstand dann so als ersten schnellen Vorschlag draus schießt manchmal. Wut ist eigentlich was uns körperlich in einen Zustand versetzt, um auch für uns einzustehen. Also um zu sagen, ich habe Energie, ich habe einen schnellen Herzschlag, mein Gehirn und meine Muskeln werden durchblutend. Ich kann jetzt, bin richtig handlungsbereit, weil irgendwas ist so wichtig für mich oder für meine Person, dass ich mir mein Körper Energie bereitstellt, um was zu tun. Also Wut ist eigentlich eine enorme Bereitstellung von Energie, weil dieses große, komplexe Netzwerk sagt, hier, steh für dich ein, das ist wichtig. Und als ich das zum Beispiel begriffen habe, habe ich gemerkt, okay, also wenn ich wütend bin, bin ich manchmal kurz auch dankbar, weil ich merke, mir wird Energie gegeben, um für was einzustehen, was ich wichtig finde. Und das muss ich jetzt gar nicht mehr so bewusst durchdenken, am Anfang schon ein paar Mal, sondern jetzt ist Wut nicht zum Reflex draufzuhauen geworden, sondern okay, wichtige Mission, wichtig für was einzustehen. Und dann die Frage, wie mache ich es am besten? Und ich glaube, so geht es mit vielen Gefühlen, dass wir die klüger zerlegen können, klüger nochmal an die Wurzel gehen, was unser doch sehr komplex und interessant aufgebauter Körper uns damit zur Verfügung stellen will und bei Trauer im Übrigen auch.
Du schreibst direkt daran anschließend, dass gerade die unangenehmen Gefühle, die angenehmen wollen wir alle haben, also vermeintlich angenehm. Wir haben vorhin schon über kurzfristig Dopamin-Gefühle etc. gesprochen, aber wenn wir jetzt über Schmerz, Wut, wie du gerade sagst, auch Müdigkeit empfinden die meisten Menschen ja eher nicht als ein angenehmes Gefühl. Mhm. Dann haben wir heute sehr praktische Strategien, die direkt wirken, entwickelt. Man kann Tabletten gegen Schmerz nehmen, man kann sich mit Koffein zuschütten, wenn man müde ist. Man kann, wenn man Wut oder Schmerz oder Traurigkeit empfindet, kann man sich durch Netflix oder Instagram klicken oder so. Was sich kurzfristig erstmal als sinnvolle Lösungsstrategie vermuten lässt. Aber welchen Preis zahlen wir aus deiner Sicht, wenn wir eben diese Gefühle immer nur überdecken, statt sie zu verstehen und auch entsprechend zu handeln nach ihnen?
Ja, wir verzichten auf Intelligenz, weil der Körper hat eine Intelligenz. Und wenn wir ihn nicht richtig verstehen in seinen Hinweisen oder die einfach übergehen, verzichten wir auf die teilweise wirklich sehr wertvollen Hinweise und Intelligenz und die uns manchmal doch ein Stück weiterbringen würden. Und ich bin gar nicht so jemand, der dann so strikt ist und sagt, nein, nie wieder Netflix, wenn man traurig ist und keine Eiscreme dann sowieso und nicht mehr den Kaffee und den Energydrink. Ich wäre der Meinung, wenn man kurz nachgefragt hat, woher das gerade kommt, es versteht und dann sagt, okay, aber in dem Fall finde ich es jetzt in Ordnung, hier noch durchzupowern, dann trink deinen Kaffee. Und wenn man sagt, okay, aber heute bin ich einfach nicht imstande, durch diese Trauer jetzt irgendwie anders noch hervorzuarbeiten und darauf zu regieren, dann guck dein Netflix, weil wir müssen das nicht alles immer, wie gesagt, super aufdrüsseln. Aber wenn der Hinweis zum Beispiel wieder und wieder kommt oder ich habe gut geschlafen und gut gegessen und eigentlich bin ich imstande, mich damit auch auseinanderzusetzen, dann würde ich sagen, ist es doch hilfreich und ehrlich gesagt einfach lohnenswert, nicht auf diese Intelligenz zu verzichten.
Das finde ich eine ganz schöne Aussage, weil du jetzt nicht sagst, wir müssen stoisch und asketisch leben.
Das kann ich selber auch nicht.
Genau, aber sondern du sagst gerade, nutz die Chance, die Botschaft zu verstehen und dann könnt ihr immer noch überdecken. So, wenn man es denn nicht aushalten
sagen,
möchte.
Danke für die Nachricht, heute nicht, morgen wieder, okay?
Genau, aber zumindest die Botschaft anzunehmen, weil, wie du gerade sagst, viele Menschen hinterfragen ja den Grund für diese Emotion gar nicht, sondern sind sofort in der Emotionsvermeidungsstrategie. Und damit nutzt man die Körperintelligenz eben nicht aus. Und das wissen wir alle, wenn man Botschaften, die leisen Botschaften überhört, dann werden die Botschaften lauter und dann siehst du in deiner Praxis ja, ich sehe es bei mir teilweise, ob das Burnouts sind, ob es Muskelverspannungen sind, ob es Migräne ist etc. Da wissen wir heutzutage sehr genau, dass die frühen Botschaften, die leisen Botschaften schon da waren, aber Menschen ignorieren sie häufig.
Das ein Teil sein kann davon eben auch.
Genau. So, im Auf- und Ab-Podcast sprechen wir auch darüber, wie Menschen Krisen erleben, aber wie sie auch stärker aus Krisen zurückkommen. Und auch da habe ich eine schöne Analogie in deinem Buch gelesen, wo du über Wundheilung sprichst. So, ich habe früher noch gelernt, eine Wunde muss immer trocken bleiben, damit die Kruste schnell entsteht etc. Und du sagst jetzt, heutzutage geht man da teilweise auch ein bisschen anders vor. Denn wenn man es schafft, die Wunde eher feucht zu halten, damit sie ein bisschen geschmeidig bleibt und eben nicht wieder reißt, dann kann es zu einer narbenfreieren Heilung führen, sage ich jetzt mal untechnisch, du korrigierst mich gleich. Gibt es für diese moderne Perspektive auf Wundheilung aus deiner Sicht auch in der Psychologie, in der Traumaverarbeitung, im Bewältigen von Krisen Analogien oder eine andere Sicht drauf? Weil ich beobachte auch hier, dass viele Menschen sich irgendwie durch eine Krise ablenken, ob das... Ja, auch hier sind wir wieder bei Social Media natürlich, aber bis hin zu Alkohol oder Partnerschaften oder so. Also ohne reflektiert zu haben, ohne die Wundheilung anzunehmen, direkt nach vorne stürzen. Wie guckst du auf diese Analogie?
Bei Wunden wäre so die Parallele, wenn ich quasi an der Wunde immer wieder zerre, gleich ganz aktiv Sachen mache in dem verwundeten Gebiet, sei es jetzt an der Hand und dann schraube ich wild rum oder so, und dann reißt die Wunde wieder auf. Also wenn ich quasi da wieder Druck und Zug und dem keine Ruhe gebe, dann habe ich oft so hypertrophe Narben, die sich dann bilden. Also ein überschießendes, zu viel Dasein, das Gewebe, was dann so ein bisschen wulstig aussieht. Dann musste ich zum Beispiel dran denken an die Menschen, die, wenn nachdem sie betrogen sind, gleich immer das Handy checken, dem gar nicht mehr vertrauen, hinterherlaufen oder nachdem eingebrochen wurde, 5 Schlösser an die Tür anbringen. Also so ein bisschen das zu viel, was dann eigentlich passiert, wenn wir eine Wunde immer wieder irgendwie aufreißen, angehen. Es gibt auch das Gegenteil, die Hypotrophe. Narbe, dass quasi Gewebe immer wieder sich selber abbaut von Immunzellen, die das immer wieder so angreifen und zerfleischen, dann fällt die Narbe so ein bisschen unters Hautniveau. Das wäre, wenn ich immer wieder denke, oh, was habe ich da bloß nur falsch gemacht, warum habe ich das nicht anders? Also mich immer wieder für das, was passiert ist, was mich verwundet hat, zerfleische und selber angreife. Das wären zum Beispiel so 2 Narben. Was ich dann an dieser feuchten Wundheilung interessant finde, ist, das kann man bei kleinen und sehr sauberen Wunden einfach zu Hause mit einem Duschpflaster machen. Im Krankenhaus wird sowas sonst dann gemacht, wenn die Wunde gut gereinigt ist zum Beispiel, wird das möglichst schön luftdicht oder mit bestimmten feuchten Auflagen eben besser zur Heilung gebracht. Dann sieht eine Wunde auch anders aus. Die hat dann eben keinen so einen braunen Wundschorf, sondern so einen ganz weißen Film. Der ist nicht wie Eiter, nicht so gelblich oder fließt nicht ab, sondern ist wie so ein weißer Film und heilt auch schneller auf die Art. Und ich habe mir das damals, als ich mich quasi so seelisch verwundet und traurig gefühlt habe nach dem Tod meiner Oma, dann wie so ein Vorbild genommen. Ich dachte, okay, was heißt das denn für meine seelische Wunde? Kann ich es mal ausprobieren wie die Haut? Kann ich mal gucken, ob sich da was holen lässt? Und das war für mich dieses, okay, also wasserdicht abschließen, also so wirklich kein Stress dran, nichts von außen soll reinkommen. Ich kriege diese Ruhe erstmal und dann Feuchtigkeit ist für mich immer auch so mit Lebendigkeit assoziiert. Dann dachte ich, okay, also das Lebendige, was hält mich da jetzt irgendwie? Also wie schmeckt mir mein Essen? Trinke ich ein Glas Wasser höre ich wieder irgendein Lied gerne, rieche ich etwas gerne. Also so auch wieder an das Lebendige anzuknüpfen, das in so einem geschützten Rahmen zu kultivieren, wo ich weiß, es ist jetzt nicht schlimm, dass ich die Kartoffel genieße oder gerne meine Brezel esse oder sowas. Also dieses im ganz geschützten Raum auf mein Lebendiges zu achten und das zu kultivieren. Das hatte ich mir irgendwie von dieser feuchten Wundheilung so gedacht, das wäre vielleicht im übertragenen Sinne, was sowas sein könnte. Mhm. Es war einfach mein Versuch. Und aber auch zu wissen, was dann unter diesem Wundverband passiert, das hat mir auch geholfen, weil es eben ist, erstmal müssen ja alle möglichen kaputten Zellen abgebaut werden. Also was da gerade fehlt und entrissen wurde, da muss erstmal so ein bisschen drumherum gearbeitet und plötzlich wieder Strukturen verknüpft werden. Dann kommen auch Stammzellen an Ort und Stelle, die sonst wo ganz anders sind, wie so Eltern, die einem auf einmal wieder den Kopf streichen oder eine Suppe machen, wenn es einem ganz furchtbar geht. Kommen die und bilden neue Zellen, um eben auch wieder was zu ersetzen, was fehlt. Und dann auch dieser Aspekt, irgendwann locken die Wundzellen an, was sie brauchen, um zu heilen. Und das war eben dieser Moment, wo ich dachte, okay, was fange ich an, irgendwas auch anzulocken? Also wünsche ich mir wieder irgendwas? Habe ich wieder Lust auf einen Spaziergang? Habe ich Lust auf mein Lieblingsessen? So wie diese anlockende Wunde. Das waren dann so Fragen, die haben mir geholfen.
Ja, ist ja wichtig, den Wendepunkt auch irgendwann mitzukriegen sozusagen, wo man erstmal von der Verarbeitung, vom Wundenlecken jetzt in dem Fall dann auch wieder den Gang nach vorne geht.
Und nicht zerfleischen. Ich habe nämlich dann am Anfang immer noch gedacht, hätte ich noch irgendwas anders machen können, hätte ich ihr noch anders helfen können. Und dann dachte ich irgendwann, das ist jetzt wie diese hypotrophe Narbe, die sich immer zerfleischt. Ich mache jetzt irgendwie, guck mal kurz unter das Duschpflaster, mache ein neues drauf und dann gebe ich dem wieder Ruhe. Da regelt sich im Inneren und Unteren schon viel.
Über die Muskeln sagst du auch schöne Dinge. Ich glaube, etwas, womit sich hier alle, die zuhören, auch assoziieren können. Und zwar sagst du, zu viel Handeln steht bei ihnen richtigem Handeln im Wege. Zu viel Handeln steht ihnen beim richtigen Handeln im Wege. Und da machst du eine schöne Passage, wo du den sehr bekannten Begriff Work-Life-Balance diskutierst, aber auch den für mich neuen Work-Work-Balance-Begriff gibst. Und ich glaube, viele können, um jetzt die Analogie ins Geschäftsleben oder auch insgesamt ins Leben zu geben, können unterschreiben, dass sie wahnsinnig viel tun, aber sich gar nicht sicher sind, ob sie das Richtige tun. Teilweise das Richtige auch nicht passiert, weil man viele unwichtige Dinge macht. Also man ist sehr beschäftigt, aber fokussiert nicht auf die ganz entscheidenden Dinge. Jetzt hast du vorhin gesagt, du hast zum Beispiel 3 Wochen an einer Perspektive gearbeitet, um das Thema Schlaf richtig anzugehen. Das klingt für mich so, als wärst du zumindest nicht schlecht darin, es auch auszuhalten, wenn man nicht 500 Wörter am Tag schreibt oder so produktiv ist im eigentlichen Sinne. Und ich glaube, das fehlt vielen Menschen. Sie wollen immer Output kreieren, sonst werden sie nervös. Teilweise auch zu Recht, weil der Chef das erwartet, die Gesellschaft erwartet. Aber wie können wir es schaffen, trotz der Erwartungshaltung, trotz Produktivitätsdruck etc., uns trotzdem auf die wenigen wichtigen Dinge zu fokussieren und nicht zu viel Unsinniges zu machen?
Ich muss da erstmal ehrlich anknüpfen und sagen, ich fand das ganz lange furchtbar. Das hat wirklich lange gedauert, bis ich das aushalten konnte. Also weil ich auch, und gerade auch davor habe ich im Krankenhaus gearbeitet, also das Gefühl, 3 Wochen nichts zurande zu bringen, Horror. Und ich fand das richtig, richtig schwer. Und es gab auch nach 2,5 Jahren den Moment, wo ich dachte, ich breche das Ganze ab. Ich glaube, das wird einfach nichts mehr. Es hat ja wirklich auch 4 Jahre gedauert. Im Grunde muss ich sagen, das ist ein kleines Luxusobjekt, ja, dass ich mir für manche Themen da so diese Zeit überhaupt nehmen konnte. Ich weiß, das ist nicht realistisch für alles. Ich bin trotzdem dankbar, dass ich es mal machen konnte. Aber schön war es oft nicht. Und ich würde sagen, das hat auch erst so nach dem 2. Jahr und 2,5. Jahr eingesetzt, dass ich wirklich diese Frustrationstoleranz immer mehr aufgebaut habe. Ich konnte am Ende 4 Monate was machen, wo ich dachte, das ist Quatsch. Dann ging es mir nahe. Aber das war schon so mein Rekord. Und das war einfach Gewöhnung und so ein bisschen durchhalten. Und ich wusste manchmal gar nicht genau, warum ich durchhalte. Aber irgendwo war da doch was, wo ich so dachte, ich glaube, das muss es geben, ich will das gerne haben. Also das ist aber so eine ferne Stimme irgendwo im Hintergrund gewesen. Und also vorneweg, Das ist nicht einfach.
Darf ich da kurz einhaken, bevor du weitermachst? Was mir jetzt wichtig ist, manche denken jetzt, okay, die Kollegin hier hat 8 Millionen Bücher verkauft, die hat wahrscheinlich ein paar Rücklagen gebildet, die kann sich das leisten, mal 3 Wochen keinen Output zu kreieren. Es geht mir aber gar nicht um die 3 Wochen, weil manche Menschen sind schon nach 10 Minuten nervös, wenn sie quasi nichts produzieren. Also es geht nämlich um die 3 Wochen, an deinem Beispiel jetzt ja, aber es geht insgesamt darum, dass wir es auch mal schaffen, innezuhalten, um zu priorisieren, um zu fokussieren etc. Und deshalb, das, was du jetzt sagst, ist aus meiner Sicht auch in normalen Jobs ohne den Luxus, den du jetzt hast, machbar, wenn man an seinen Glaubenssätzen und eben diese Stimme, die du ansprichst, wenn man es aushält, der auch mal zuzuhören. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich habe da das Gefühl, dass bei mir was gewachsen ist in den letzten Jahren, was ich früher so auch nicht hatte, und zwar immer diese Frage nach dem eigenen Sinn. Und den hatte ich halt bei dem Buch. Ich habe das sinnvoll und wertvoll gefunden, weil ich immer dachte, wenn es dann mal so ist, wie es will, dann macht es, glaube ich, richtig Sinn, dass es das gibt. Und das ist für mich was mir erstens auch wirkliche Belohnungsgefühle gibt, wenn ich es dann schaffe, aber mich eben auch immer länger mit Übungen am Ball bleiben lässt. Und auch, dass ich beim Schreiben irgendwann zu mir sagen musste, ich kann jetzt hier nicht über organisch und gut mit dem Körper zusammenarbeiten und mal wie die Muskeln auch Entspannung bewusster als Aktivität oder Teil der Aktivität sehen oder neue Schwung, Dynamik anders nutzen und dann selber einfach nur verkrampft am Schreibtisch sitzen. Das ist ja auch irgendwie sehr widersprüchlich. Da habe ich mir quasi irgendwie auch selber so ein bisschen geholfen, indem ich dann gesagt habe, nee, ich versuch's jetzt mal, wie die Muskeln zu sehen. Es ist dann manchmal der richtige Schwung, es ist der Sprung aus der richtigen Richtung, es ist das Einsetzen von gekonnten Synergien bei Muskeln, was eine Bewegung kräftig macht. Und nicht mehr dieses, wenn bis 17 Uhr immer noch nichts auf dem Papier ist, bin ich Versagerin Nummer 1. So funktioniert Leistung auch im Körper nicht. Und Leistung ist auch bei einem Schritt, den wir tun. Nicht nur das Vorwärtskommen der Muskeln, sondern dass ein paar Muskeln eine Bewegung, den Fuß auf eine bestimmte Art halten, anderen Widerstand überwinden. Diese 3 Teile der Kraft, vorwärtskommen, halten, Widerstand überwinden, sind eigentlich in fast allen Bewegungen vermischt. Warum soll ich die in meinem Arbeitsleben dann die anderen beiden abwerten und nur das Vorwärtskommen sehen? Die gehören zusammen, um vorwärts zu kommen. Als so Dinge bei mir mal eingesetzt haben, dass ich die dazu zähle und verstehe, dann kam ich auch noch mal ein Stück besser zurecht, anders zu arbeiten. Nicht mehr wie die Maschine, die das Output bis 18 Uhr da haben muss, sondern wie das organische Wesen, was irgendwas Filigranes, Interessantes, Mauschelig kreiert und am Ende sagt, ha, guck mal, gut, oder, dass es das jetzt gibt, den Fisch mit der Lunge.
Ja, und ich will dir jetzt gar nicht zu sehr schmeicheln, aber das ist wirklich ein Buch und ist jetzt direkt wieder auf 1 eingestiegen. Spiegel-Bestseller in der 2. Woche auch. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, bis das Gespräch jetzt hier veröffentlicht wird. Aber würde mich nicht wundern, wenn es noch wochenlang so weitergeht. Und es gibt ja Bücher wie Sand am Meer. Und viele Autoren brüsten sich auch, dass sie das in 4 Wochen rausgehauen haben und so. Und ist ja auch alles in Ordnung. Ich will hier überhaupt keine Wertung machen. Ich glaube aber, dass so ein Meisterstück nicht im, ich fahre mal 2 Wochen ans Meer und schreibe, was ich im Kopf habe, sondern das braucht diese Intensität, diese Dauer, diese Reflexion. Und deshalb können wir Leser alle dankbar sein, dass du dir die Basis durch dein erstes Buch geschaffen hast, um so viel Zeit hier investieren zu können, weil da bin ich mir einfach fest, ganz, ganz sicher, sowas entsteht nicht in ein paar Wochen 500 Wörter am Tag.
Ja, da kann ich im Grunde all den lesenden Menschen dankbar sein.
Genau, also weil es ist ein Kreislauf. Ja. Haben wir uns alle gegenseitig durch das Kaufen des ersten Buches, haben wir alle investiert, damit dieses Meisterstück entstehen konnte. Gibt es noch irgendeine Analogie, ein Teil in deinem Buch, den ich jetzt nicht entdeckt habe, wo du sagst, der liegt dir ganz besonders am Herzen, den würdest du sehr gerne noch erwähnen?
Ich finde, du hast wirklich viele schöne Sachen entdeckt. Ja, und ich habe immer noch so diesen Aspekt der Weichheit, den ich schön finde, den ich vorher halt auch ein bisschen, glaube ich, abgewertet habe.
Erzähl uns davon mehr.
Das war, als ich angefangen habe mit der Lunge und sie einfach nicht richtig bewundern konnte. Weil ich auch so gemerkt habe, den Darm fand ich halt bei allem immer so toll und fantastisch. Und jetzt lese ich über die und denke, die ist einfach irgendwie schlaff und weich. Und bei einer OP auch schon gesehen, wenn man so in den Brustkorb reinpiekst und dann wird der aufgemacht, dann dottelt die so zusammen. Ich weiß nicht. Also war für mich schwierig, da ein wertschätzendes Verhältnis aufzubauen und dann so zu merken, Nee, das ist genau deswegen an der Stelle von unserem wichtigsten Bedürfnis, die Lunge. Weil die diese Weichheit und auch auf eine Art eine kluge Passivität besitzt. Es würde die Kraft nicht reichen ohne die Weichheit. Wir brauchen die Weichheit, damit die Kraft reicht. Diese ganz weichen Fasern, dieses ganz weiche, elastische Fasernetz macht es möglich, dass wir 20.000 Mal am Tag eine Atembewegung wiederholen.
Und, ohne Muskelkater.
Ja, und wären die einen Ticken starrer, und das sind die leider bei manchen Muskelerkrankungen, würde das so viel Energie kosten, dass wir das nicht zurande bringen könnten, so einen aufwendigen Stoffwechsel mit so viel Sauerstoff aufrechtzuerhalten. Und dieses nur durch kluge Weichheit reicht die Kraft, das nehme ich mir jetzt zum Beispiel in stressige Momente mit. Früher habe ich mich dann noch härter gemacht, die Zähne zusammengebissen und durch. Das ist anstrengend. Und auf die Art arbeiten wir eben auch als Menschen so oft gegen unsere menschlichen Wesenszüge an. Und es würde so viel Kraft sparen, wir könnten eher verstehen, was deren Stärken sind und mit denen zusammenarbeiten, kooperieren, synergistisch, komplizenhaft, wie ich gerne sage. Das würde uns viel Kraft sparen und uns manchmal eben sogar ein Stück weiterbringen, bin ich überzeugt. Ich setze jetzt Weichheit manchmal anders, wertschätzender und ich würde sagen, sinnvoller ein. Das hat mir die Lunge beigebracht.
Und jetzt, wo du das erzählst und auch nochmal das gesamte Buch reflektiere, ich finde diese, und das ist in dem Buch als Gesamtgefühl zieht sich das durch, diese Wertschätzung an dieses geniale Konstrukt Körper. Die haben die meisten Menschen ja verloren. Und ich habe auch lange Jahre gehabt, wo ich meinen Körper nicht gut behandelt habe, zu wenig geschlafen, schlecht gegessen etc. Eigentlich, weil ich andere Ziele, andere Prioritäten hatte. Aber es ist ein altes Sprichwort, aber Menschen, die gesund sind, haben 1000 Probleme. Menschen, die krank sind, haben genau ein Problem. Mhm. Und ich glaube, wir dürfen ab und zu auch noch dankbarer und wertschätzender sein, wenn dieses komplexe Konstrukt, was du schön beschreibst, reibungslos funktioniert. Das ist nicht normal.
Es ist auch mathematisch die korrektere Sicht, den Körper zu sehen. Ganz einfach. Also wenn wir alle diese Zellprozesse angucken, über 90% funktionieren ganz reibungslos und wundervoll und sehr ausgeklügelt und dann ab und zu auch mal ein Fehler. Ja, das stimmt. Aber wenn wir das Ganze sehen würden, würden wir eigentlich sagen müssen, mathematisch sinnvoll ist Dankbarkeit und Ehrfurcht. Klingt komisch in der Kombi, gell? Aber ist eigentlich so.
Das ist absolut so. Ich möchte zum Schluss, Julia, noch ein bisschen auch nochmal über dein Leben sprechen und auch diesen Erfolg, den du in den letzten Jahren erlebt hast und jetzt mit dem neuen Buch auch nahtlos anschließt. Jeder, der dich von außen betrachtet, der deine Verkaufszahlen sieht, würde sagen, Julia Enders ist erfolgreich. Aber meine Frage an dich ist, fühlst du dich auch erfolgreich?
Ja, da habe ich einen schönen Moment. Den habe ich erlebt, als ich meinen Doktor jetzt verteidigt habe, also nach der mündlichen Prüfung. Und da habe ich meine Eltern angerufen, um es ihnen zu sagen. So, ich bin jetzt fertig, ich habe denen die Note und so. Und dann hat mein Papa gesagt, oh super, wieder ein Doktor in der Familie. Und es war auch einfach schön und nett. Und dann habe ich meine Mama angerufen. Meine Mama hat einfach ganz ruhig gesagt, findest du hast es ordentlich gemacht? Und dann war ich erstmal so hülle. Und dann habe ich gesagt, ja Mama, ich finde schon, ich habe das ordentlich gemacht. Und dann hat sie gesagt, gut. Und plötzlich war das war mein Erfolg, das war mein Belohnungsgefühl. Und so hat mich meine Mama, glaube ich, auch immer wieder erzogen und immer wieder daran zurückerinnert. Und das ist für mich jetzt eigentlich so ein Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, das war der erfolgreiche Moment. Das war nicht, als ich die Note gesagt habe, das war schön, das war glücklich, so. Oder ja, so dieses kurze, ne, Happiness in Anführungszeichen. Aber dieses danach nochmal zu merken, ich finde, ich habe das ordentlich gemacht, das war der zufriedene Erfolg. Und den habe ich dann, wenn ich das Buch fertig vor mir liegen habe und ich dann sagen kann, ja, ich glaube, das ist jetzt eine runde Sache, so gut ich das hinkriegen konnte, habe ich das jetzt gemacht. Das ist dann der Erfolg. Und wenn das dann auch noch andere Menschen schön finden und das jetzt nicht irgendwie direkt in der Versenkung verschwindet, dann bin ich erleichtert und das macht mich dann zum Beispiel nicht traurig, sondern froh. Und der Erfolg ist aber, dass ich sagen kann, ich habe das so durchgehalten, obwohl es streckenweise doch auch echt anspruchsvoll war und bin jetzt damit zufrieden und kann meiner Mama sagen, ja Mama, ich habe das ordentlich gemacht.
Ich finde die Antwort deiner Mutter bemerkenswert und du sagst, wenn ich es falsch verstehe, aber letztendlich hat sie doch verzichtet darauf, es selber zu bewerten und gesagt, du sollst dich selber bewerten, oder? Sehe ich das richtig? Weil ganz oft werden Kinder ja durch Elternhaus, durch Lehrer, durch eigentlich die Gesellschaft dazu erzogen, auf externes Lob anzuspringen und viele richten auch ihre Handlungen danach aus, Anerkennung zu ernten, Lob zu kriegen, fein gemacht, wie so ein Hündchen. Und ich habe da jetzt rausgehört, dass sie dir eigentlich gesagt hat, bewerte du dich und wenn du das gut findest, dann ist das das wahre Glück. Habe ich das richtig gehört?
Ja, und sie hat sich dann auch wirklich gefreut, dass ich sagen konnte, ja, ich finde, ich habe das ordentlich gemacht. Also da war dann auch eine gegenseitige Freude da. Mhm. Und ich glaube, es ist auch nicht alles nur schlecht. Es ist schon auch wichtig, dass wir in einer Menschengruppe auch gucken, was belohnen die anderen. Weil dann machen wir auch Dinge, die für die anderen hilfreich sind, ja, zum Beispiel. Ja. Also ich würde nie sagen, das eine ist schlecht, das andere ist the way to go. Aber manchmal brauchen wir die Stärkung von diesem inneren Anteil. Mhm. Und das ist so eine Stimme, die meine Mama immer in beiden, in meiner Schwester und mir immer wieder so gestärkt hat. Und das hat mir viel gebracht.
Voll schön. Wenn man sich erfolgreiche Menschen ansieht, dann haben alle eigentlich immer so mindestens eine Superpower. Eins, was sie richtig gut können, weil sonst Erfolg ist nie Zufall, ist zumindest meine Erfahrung. Was würdest du sagen, ist deine Superpower?
Ich glaube, ich fühle immer so ein bisschen in anderen mit, wenn ich mit denen rede. Also dadurch merke ich zum Beispiel, wenn meine Schwester was wirklich interessant findet beim Erzählen. Oder ich merke bei meinen Patientinnen, das hat denen jetzt echt geholfen auf die Art, wie ich es gesagt habe. Oder ich merke auch, das hat jetzt nicht so gut geholfen auf die Art, wie ich es gesagt habe. Und auf die Art und Weise bin ich einfach, glaube ich, gerne hilfreich, weil es mir dann halt auch Freude macht, wenn ich merke, so hat das gut, so kam das gut. Also ich glaube, dieses so erklären, dass es für andere fühlbar ist, das ist vielleicht eine Stärke von mir, weil es mich auch freut, wenn es klappt. Mhm. Und ich hatte mal so eine Mitbewohnerin von meiner Schwester, hat mal so eine schöne Geschichte erzählt, in der ich so einen Anteil davon so wiederfinden konnte. Und zwar war sie noch relativ klein. Die kommt aus einer Familie, die ist Mathematikerin und alle aus der Familie haben Mathematik studiert, Mutter, Opa und so weiter. Und da war ein großes Gewitter und sie hatte total Angst, dass der Baum, der vorm Haus stand, aufs Haus drauf kracht. Und dann ist sie nachts zu ihrer Mama ins Bett und hat gesagt, sie hat so Angst. Und dann hat die Mutter mit ihr Licht angemacht und ausgerechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Baum aufs Haus fällt. Und danach ist sie beruhigt eingeschlafen. Und das ist für mich so eine Geschichte, wo ich merke, wenn ich so Momente ab und zu erzeugen kann, mit medizinischem Wissen, mit Wissen über den Körper, das macht mich sehr zufrieden.
Völlig zu Recht. Und wenn du dann natürlich noch so eine Reichweite wie deine Bücher haben hast, dann macht es ja auch wirklich einen Unterschied, wenn Ängste verschwinden dadurch, Verständnis besser wird. Wertschätzung wächst an den Körper, absolut.
Wir dadurch mit dem Körper auch anders umgehen hier und da. Das treibt mich an und ich glaube, dafür versuche ich gut zu sein. Ja. Und wenn ich das dann hinkriege, ist das meine Stärke.
Ja, würde ich sofort einen Haken dran machen. Du bist ja nach wie vor im medizinischen Bereich tätig. Bist du gerade im Krankenhaus aktiv? Oder?
Geht das nicht mit den ganzen Terminen, aber ja, wenn das wieder...
Grundsätzlich, genau. Ja. Und auch in den letzten Jahren, ja. Und wie hat denn der Erfolg deines ersten Buches oder jetzt auch der zweite, wie hat es denn dein Leben im Krankenhaus verändert? Auf Patientenseite, aber vor allem auch auf Kollegenseite, weil man ist ja schon in so einer, ich sag mal, Nachtschichten, Schichtdienst etc. und die meisten müssen das tun und du hast jetzt vorhin angesprochen, du hast eine gewisse Sicherheit und hat es zu Neid geführt? Ist die Wertschätzung eher dadurch gestiegen? Bist du nach wie vor eine von ihnen? Wie hat es dein Leben im Krankenhaus, in deiner Praxis verändert?
Also ich hatte wirklich tolle Kolleginnen und Kollegen, das kann ich gar nicht anders sagen. Auch meine Oberärztinnen, die haben mich einfach ganz normal behandelt und waren alle super nett und in Ordnung und korrekt zu mir und hilfreich. Wenn ich was nicht wusste, konnte ich immer alle fragen. Es gab vielleicht mal ein, zwei, die mir echt eine harte Zeit gegeben haben, aber das ist ja angesichts der vielen anderen völlig okay und es darf auch mal was langweilig und blöd sein, so ungefähr. Mhm. Also da habe ich wirklich von der Kollegschaft einfach besser geht's, glaube ich, nicht. Da war ich auch immer sehr zufrieden und dankbar. Das habe ich auch am meisten vermisst mitunter. Mhm. Also so einfach morgens mit jemand schnacken, das hat man ja nicht, wenn man schreibt. Mhm. Manchmal fand ich es ein bisschen, das war für mich schwierig, wenn ich im Krankenhaus nicht alles in der Zeit hingekriegt habe und dann im Zimmer und nur so gesagt habe, das und das und eigentlich muss man das und das machen und hier ist der Arztbrief und ich habe jetzt keine Zeit. Und dann bin ich zurück ins Arztzimmer, muss das nächste machen und habe mich super schlecht gefühlt, weil ich so wusste, das ist eigentlich nicht, wie ich gerne so Gespräche führe, aber es ging jetzt heute nicht anders. Also sowas geht mir dann manchmal schon auch ein bisschen Und ja, so würde ich sagen, habe ich das erlebt. Und viele Patienten haben mich gar nicht erkannt. Es ist wirklich, ich kann es vielleicht in zwei Händen abzählen, dass mal jemand gesagt hat, ach, sind sie nicht oder so. Also das war nicht so, hat tatsächlich mein Arbeitsleben mit gar nicht so beeinflusst.
Okay. Ja. Finde ich schön, wenn ich das bewerten darf, weil das ja auch eine Leidenschaft von dir, und oft ist ja so, wenn man erfolgreich wird, berühmt wird, wie man es auch immer nennen darf, dass auch oft andere Bereiche leiden darunter. Aber wenn du nach wie vor diesen Teil so leben kannst und trotzdem, ich sag mal, in einem anderen Teil deines Lebens als Autorin so reüssieren kannst, dann ist es ja eine wunderbare Kombination.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viel war, aber ich glaube, Leute denken immer, dass ich größer bin, weil man sieht im Fernsehen und so immer größer aus. Und ich bin halt doch ziemlich winzig. Und wenn ich dann durch die Tür komme, dann irgendwie glaube ich, also ich saß schon Leuten gegenüber in der U-Bahn, die mein Buch gelesen haben. Mhm. 3 Tage in Folge. Jeden Morgen. Ich habe es dann fast witzig gefunden, mich in den gleichen Vierer zu setzen, weil die es einfach nicht gemerkt haben. Da war ich ja wirklich noch auf dem Cover drauf. Mhm. Also ich glaube, ich bin da ziemlich gut durchgekommen bis jetzt durch die Nummer. Ja.
Sehr schön. Du gibst viele Interviews, führst viele Gespräche bis in Talkshows, aber gibt es irgendeine Frage, die du so gerne mal beantworten würdest, die aber noch niemand gefragt hat?
Oh, puh, das merke ich vielleicht dann erst, wenn die kommt, oder?
Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, zum Buch, zu dir als Person, was irgendwie immer durch ein Raster geht oder sowas, jetzt hätten wir die Möglichkeit, etwas zu enthüllen?
Oh, etwas. Eine Sehnsucht nach einer Frage? Nee, ich fand auch heute einfach viele Fragen schön und gut. Also kann ich gar nicht sagen, dass mir was fehlt.
Freut mich. Dann stelle ich dir meine letzte Frage, die ich jedem Gast hier stelle. Wenn du jetzt mal dich nochmal auf eine Metaebene begibst, auf dein Leben guckst, auf das Auf und Ab deines Lebens, du hast ein paar deiner Krisen auch schon erwähnt. Was ist für dich daraus die allerwichtigste Erkenntnis?
Ich kann oft nicht im Moment selber wissen, ob was schlecht ist. Das war eine Erkenntnis so. Also dieses Durchhalten beim Buch hat sich ganz oft sehr schlecht angefühlt, aber war ja dann doch für was gut. Und ähnlich ist es auch bei erstmal blöden Momenten. Ich glaube, aber sowas erfahren viele Leute auf Dauer. Das ist vielleicht eine Sache. Und immer wieder dieses Zurückerden. Zurückerden an so die wichtigsten Werte, die ich bei meiner Erziehung mitgenommen habe. Zurückerden an den Körper. Wenn ich sonst denke, ach, warum ist jetzt dieses so schlimm und jenes so schlimm, und dann schlafe ich und merke, oh, okay, war ich nicht so schlimm, oder einfach gut zu essen. Also dieses zurück zum Fundament, sich nicht so in diesem oberen Rumgefusel zu stark zu verlieren, hilft immer wieder. Vielleicht sind das so 2 Sachen, aber ich habe ja noch ein paar Jahre vor mir, vielleicht kommt dann was noch Weiseres, wer weiß.
Dann sprechen wir wieder. Vielen Dank, Julia, dass du hier warst. Du hast einen sehr eng getakteten Kalender. Meine Hörer und Hörerinnen wissen es sehr zu schätzen. Viel Erfolg für dein Buch. Das ist schon sehr erfolgreich, aber ich hoffe, dass es wieder viele Millionen Menschen in die Hand kriegen. Denn ich habe es ja im Vorgespräch gesagt, wer dieses Buch gelesen hat, wird wertschätzender mit sich selber, mit dem Körper umgehen, wird dadurch ein besserer Mensch, wird sein Umfeld besser behandeln. Und damit werden wir als Gesellschaft sicherlich auch einen Schritt nach vorne kommen. Vielen, vielen Dank.
Danke für das schöne Gespräch.